Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben in Jesaja: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Herr, gib uns Kraft zum Reden und zum Hören. Das Kreuz führt uns den Weg zur Kraft. Üblicherweise heißt es bei einer Veranstaltung, schalten Sie Ihr Handy aus. Ich weiß, wir sind alle sehr diszipliniert, aber jetzt möchte ich das mal umgekehrt sagen, bitte holt einmal euer Handy raus und schaltet und schaut auf den Bildschirm. Mal schauen, ob man es... So, und wenn man das anschaltet, dann sieht, also bei mir schaut das so aus. Wie schaut das bei euch aus? Habt ihr auch solche bunten Bilder? Ich sehe kaum einer. Ja, genau. Schaut alles ungefähr gleich aus. Millionenfach das Gleiche. Lauter Kasteln, wo man drauf drücken kann. Das sind Logos, das sind auch Erkennungsmarken für Unternehmen. Jetzt bitte wieder einstecken. So, wer kennt zum Beispiel dieses Zeichen? Google Maps, genau. Was sagt es uns? Finde jeden Ort der Welt. Das ist wirklich erstaunlich. Ja? Dann WhatsApp oder Signal, sprich und du wirst gehört. Zoom, du bist im Bild und kannst alles sehen. Sparkasse, dein Euro ist so sicher verwahrt wie in einem Sparschweinchen. Okay, Raiffeisen könnte ich auch noch, Oberbank und so weiter. Studia, die Firma, wo ich noch ein paar Monate zu arbeiten habe, bringe alles auf den Punkt und beachte die Umgebung. Zeichen umgeben uns. Sie tragen Botschaften, sie sollen auch immer Zeichen der Kraft sein. Botschaften, etwas tun zu können. Es sind starke, einfache Zeichen. Sie funktionieren auch bei starker Verkleinerung. Sie versprechen etwas und sie fordern dazu auf, tu etwas. Gib uns einen Auftrag. Ich biete dir Gemeinschaft, Orientierung, Sicherheit, Wissen. Ich bin etwas wert. Und weil ja Unternehmen dahinter stehen, wenn du meine Leistung in Anspruch nimmst, dann musst du mir auch was dafür zahlen. Das ist der Hintergedanke. Das Kreuz gehört zu den einfachsten geometrischen Formen. Es gibt kaum ein Logo in der ganzen Welt, das es wagt, dieses Kreuz zu kopieren oder irgendwie zu verzerren, weil immer erkennbar ist, das ist das Kreuz der Kirche. Es ist leicht wiederzuerkennen, auch bei starker Verkleinerung, Verzerrung, Verformung. Das Kreuz ist ein geniales Logo. Es schmückt in Österreich rund 4.700 katholische Kirchengebäude und 4.000 Kapellen, rund 200 evangelische Kirchengebäude. Kirchen mittelalterlichen bis frühneuzeitlichen Ursprungs sind oft der Siedlungskern eines Dorfes. Das heißt, das Kreuz steht im Ortszentrum auf den wertvollsten Baugründen. Das Kreuz überragt in vielen Orten noch immer alle anderen Gebäude und ist hervorragend positioniert. Das Kreuz ist darum auch ein sehr wertvolles Logo. Es ist ein Zeichen der Macht, auch weltlicher Macht. Von den rund 200 Nationen der Welt tragen 28 ein Kreuz in ihrer Flagge. Auch in Ländern ohne Kreuz in der Flagge, wie zum Beispiel in Österreich, hat das Kreuz Gewicht. Wer in Österreich sein Kind zum Beispiel in einen öffentlichen Kindergarten schickt, der muss sich damit abfinden, dass ein Kreuz an der Wand hängt, wenn die Mehrheit der Kinder in der Gruppe ein christliches Religionsbekenntnis hat. Wofür steht das Kreuz noch? Das Kreuz symbolisiert Nächstenliebe. Das österreichische Rote Kreuz zum Beispiel hat 74.000 Freiwillige. Alles unter dem Zeichen des Kreuzes. Aber es kommt ein Aber. Für viele Nationen ist das Kreuz auch ein Schrecken. Auf einer jüdischen Webseite heißt es, das Kreuz, insbesondere das Kruzifix als Darstellung des Gekreuzigten, ist ein Sinnbild der Anbetung und gilt für die Anhänger des Christentums als heilig. Das Schlagen des Kreuzzeichens ist eine Zuwendung an den Gottessohn in einer Art Gebet. Das streng monotheistische Judentum lehnt die Gottgleichheit von Jesus ab und es ist den Juden verboten, einen anderen als den einzigen Gott anzubeten. Sie dürfen sich nicht an einem Ort im Raum oder im Freien befinden, wo einem anderen Gott gedient wird. Es darf auch nicht der Schein entstehen, dass ein Jude sich mit der Anbetung anderer Götter identifiziert. Wir hatten schon öfter Juden auch in diesem Raum, wo auch ein Kreuz ist. Um das zu verstehen, was die vielleicht empfinden, habe ich diesen Text einmal vorgelesen. Also die denken auch oft an die Kreuzzüge des 12. Jahrhunderts. So, das war mal das Judentum. Was denkt der Islam über das Kreuz? Die Zeit berichtete unlängst über einen Moscheebesuch eines Journalisten. Ein Mann kommt auf mich zu, seinen Namen nennt er nicht. Er fragt mich in gebrochenem Deutsch, bist du Christ? Ich bejahe. Und er sagt, ich verstehe nicht, warum sich Christen Mordwerkzeuge um den Hals hängen. Das Kreuz ist ein Mordwerkzeug. Warum tut ihr das? Wie würdest du diese Frage beantworten? Einem Muslim ist es nicht erlaubt, das Kreuz zu tragen, anzuziehen, zu kaufen, zu verkaufen oder zu malen. Heißt es auf einer wissenschaftlich-pädagogischen Webseite des sunnitischen Islam. Der Grund für das Verbot des Darstellens und Tragens des Kreuzes ist, sich von der Nachahmung der Christen und der Wertschätzung ihrer nichtigen religiösen Symbole fernzuhalten. Wenn es als Dekoration gemalt wurde oder auf Hausgegenständen hergestellt wurde, so muss geschaut werden, ob es die Darstellung des bekannten Kreuzes ist, das heutzutage in den meisten Kirchen verwendet wird. Es besteht aus einer vertikalen und einer horizontalen Linie, wobei die horizontale die vertikale schneidet, sodass der obere Teil der vertikalen Linie kürzer ist als der untere Teil. Es wurde von dem Pfahl abgeleitet, an dem jemand gekreuzigt wurde, um ihn zu töten. Also die Moslem akzeptieren nicht, dass Jesus gekreuzigt wurde, sondern jemand wurde gekreuzigt. Wenn es für den Betrachter vom ersten Augenblick an offensichtlich ist, dass es so ist, dass es ein solches Kreuz ist, dann ist er verpflichtet, dieses zu brechen, zu entfernen oder so weit abzuändern, dass es nicht mehr die Form eines Kreuzes hat. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass in diesen Ländern die Kirchen verschwinden müssen. Wir merken, dass das Kreuz keine besonderen Sympathien bei vielen Menschen in vielen Nationen erweckt. Und im Alten Testament heißt es schon bei Mose, wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz oder an einen Baum, das ist das gleiche Wort im Hebräischen, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Gehängter ist ein Fluch Gottes. Das Sterben am Kreuz ist schmachvoll. Es kann einige Tage dauern. Es löst Verachtung aus bis in die Gegenwart. Und damit sind wir genau bei dem Bibeltext angekommen, den wir am Anfang gelesen haben. Bei dem, was Paulus sagen will. Das Kreuz ist eine Torheit, ein Skandal. Ich lese noch mal einige Verse aus dieser Bibelstelle vor, aus einer jüdischen Übersetzung. Denn die Botschaft vom Hinrichtungspfahl ist eine Torheit für die, die sich auf dem Weg ins Verderben befinden. Doch für uns, die wir auf dem Weg in die Erlösung sind, liegt die Macht Gottes darin. Eben deshalb, weil die Juden nach Zeichen fragen und die Griechen nach Weisheit streben, verkünden wir einen Messias, der als ein Verbrecher an einem Pfahl hingerichtet wurde. Den Juden ist dies ein Hindernis und den Griechen ist es eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, ist eben dieser Messias Gottes Macht und Gottes Weisheit. Gottes Torheit ist weiser als die Weisheit der Menschen. Zweimal steckt in diesem Text das Wort Macht, Dynamis heißt es im Griechischen. Da kommt unser Wort Dynamit oder Dynamik her, Kraft, Aktion. Also das Wort Gottes ist für uns Kraft und Aktion. Jesus Christus, der Messias, ist für uns Kraft und Aktion. Wie funktioniert das nun? Diese Kraft ist mit nichts anderem zu vergleichen. Paulus fängt einmal an, es mit den griechischen Philosophen zu vergleichen. Platon, Sokrates und wie sie alle heißen, die haben vor Jesus schon gelebt und sind auch schon gestorben. Die griechische Philosophenschule war aber damals die Weisheit der Welt, die geistige Weltmacht. Und unser Bibeltext spottet darüber. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt recht töricht aussehen lassen? Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Denker was sagen, Aristoteles, oder ob ihr die mal gelesen habt, also ich nicht, oder vielleicht habe ich es in der Schule gelernt und vieles wieder vergessen. Aber bin mir nicht sicher, ob sie so entscheidend waren. Und es gibt heute auch Probleme, denen gegenüber alle Denker zahnlos sind. Epidemien, Umweltverschmutzung, Vernichten unserer Bodenschätze, einschließlich Öl, Klimawandel, Weltfrieden. Stattdessen haben wir Denker, die behaupten, Frauen sind das Gleiche wie die Männer und das sind unsere Denker, die jetzt groß in den Zeitungen und Medien stehen. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt recht töricht aussehen lassen? Ein anderer Vergleichsgegenstand, den der Paulus erwähnt, ist das Judentum. Das setzt auf Zeichen, Zeichen wie die der Propheten. Wir denken an Elia, der Feuer vom Himmel herunterholen konnte. Ja, wenn solche Zeichen kämen, dann würden wir glauben. Jesus hat solche Zeichen gesetzt, zum Beispiel die Heilung eines Blindgeborenen, die Heilung eines Aussätzigen. Im Judentum waren diese Zeichen für den Messias. Es war klar, wenn solche Zeichen kann niemand setzen, außer es ist der Messias. Haben sie geglaubt? Nicht unbedingt. Gläubige Juden hat dieses Zeichen in Aufregung versetzt. Den Zweiflern dagegen hat Jesus ein anderes Zeichen versprochen, das Zeichen des Jona. Aus der Schriftlesung im Alten Testament, wie wir es heute gehört haben, Jesus sagte, 3 Tage im Bauch des Fisches und dann wieder herauskommen, 3 Tage tot im Grab liegen und dann zum Leben auferstehen. Das war das Zeichen, was Jesus den Zweiflern versprochen hat. Das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz anzunehmen, dieses Zeichen anzunehmen, das ist für uns Gottes Kraft und bringt eine enorme Dynamik. Und da möchte ich jetzt zum Abschluss 2 Dinge erwähnen, wie das praktisch sein kann. Das eine ist, es kann sein, Gott führt uns in Situationen, die an unsere Grenzen gehen, in Kreuzessituationen, in eine Lage, wo wir wirklich schwach sind. Wir erinnern uns, der Bibelvers heißt, Gottes Schwäche ist größer als die Stärke der Menschen, größer als die Weisheit der Menschen. Um ihn zu erkennen, wenn wir mit unserer eigenen Weisheit am Ende sind. Der Jona zum Beispiel ist erst dann Prophet geworden und vollmächtig geworden, nachdem er davonlief und im Bauch eines Fisches landete. Und im Bauch des Fisches, da passierte seine Umkehr. Da hat er schon Gott für seine Rettung gedankt. Eben, das war die Schriftlesung aus dem Alten Testament. In den Dunkelheiten, in die uns Gott führt und in denen wir nicht ohne Selbstverschulden sind, dort Gott zu leben, das führt uns in die Freiheit. Der Prophet Jona ist übrigens der einzige, der auch im Judentum und im Islam anerkannt ist. Ich meine, eine ganz interessante Idee, weil Jesus ja auf den Jona so stark verweist, speziell weil er das Kreuz ja angesprochen hat, und damit haben wir eine Verbindung zu diesen beiden Religionen auch. Das ist die erste Sache, Gott führt uns in Situationen, die an unsere Grenzen gehen, und dort eben Gott zu danken, schon in dieser Situation. Und das zweite ist, wir können bewusst von uns aus das Kreuz zu uns rufen und uns zu uns predigen lassen. Es gibt ja Häuser, die haben so einen Herrgottswinkel. Da steht irgendwo in einem Eck, wird was besonders dekoriert, steht eine Kerze oder sonst etwas. Ja. Wir haben einmal bei uns im Haus geistig über unser Haus das Kreuz ausgerufen und es in die Mitte des Hauses gestellt. Das ist natürlich schwierig, in die Mitte des Hauses ein Kreuz zu stellen. Wir haben es nur in unseren Köpfen gemacht und haben einmal uns selber in die Mitte des Hauses gestellt. Das Problem war zuerst, wo ist die Mitte des Hauses? Da habe ich einen Zollstock benutzt und habe einfach ausgemessen. Also oben unten war schwierig, weil wir 4 Stockwerke haben und da hätte ich oben an der Decke sein müssen. Aber sozusagen nach links und rechts, vorne und hinten kann man das tun. Und ich stand dort an einer Stelle, die wirklich das Zentrum unseres Hauses ist. Wir sehen dort die Küche, den Esstisch, wo wir sitzen, die Stiege nach oben. Wir sehen Bilder von unseren Freunden, die wir lieben, und wir sehen die Haustüre, wir sehen die Schlüssel, wir können das alles, es ist wirklich das Zentrum des Hauses, und dort Jesus aufzurichten und sagen, er soll der Herr sein in diesem Haus, das war für uns eine tiefe Erfahrung, ihn dort zu proklamieren und einen Machtwechsel vorzunehmen, ihm das zu übergeben, was wird am Esstisch geredet. Wer kommt uns besuchen, wo gehen wir hin? Ein Wechsel der Herrschaft und gibt uns Mut und Kraft. Und das können wir auch in den Beziehungen machen. Wir können das Kreuz gegenüber unserem Ehepartner aufstellen, dass wir sagen, ja, wir sehen ihn durch das Kreuz. Freunde, Kinder, Eltern, Nachbarn, durch das Blut Jesu sehen. Sehen ihn, sie so sehen, wie Jesus sie sieht, nämlich geliebt. Und sie dann nicht zu missbrauchen, sondern unsere Erfüllung zuerst durch Gott erwarten. Für unseren Nächsten zum Christus werden. Nicht dass die Dinge von ihnen zu erwarten, sondern von Christus zu erwarten, dass er alles tut, was wir brauchen und alles gibt, was wir brauchen. Auf diesem Weg treten wir unsere Macht ab und geben der Herrschaft Gottes Raum. Damit werden wir stärker in der Macht seiner Stärke, in der Verbindung mit seiner Macht, und unser Leben gewinnt Dynamik. Ich fasse zusammen. Das Kreuz erscheint uns als ein starkes Symbol, weil es Ortszentren und Staaten symbolisiert. Weltweit aber wird es missachtet. Und auch in der Zeit des Paulus wurde es missachtet. Den Hinrichtungspfahl für verurteilte Verbrecher, den elektrischen Stuhl und die Fußfessel zu missachten, ist nur logisch, verständlich. Wer will Verlierer sein? Doch die Teilnahme am Kreuz macht uns zu Beteiligten an der Auferstehung und am Sieg. Amen.